Sometimes my feelings are like a roller coaster, up and down, side to side. But if you wanna talk about it, come in, buckle up. We're going for a ride.
Woo! Woo, hi!
Du hast mich so erwartungsvoll gerade angeguckt.
Ich wusste jetzt nicht, wer zuerst Hallo
Performance
sagt.
Pressure.
Du könntest aber auch zusammen nochmal sagen.
Ja.
Eins, zwei, drei.
Hallo. Okay. Schön. Das war süß.
Schöner Groove.
Schön.
Okay.
Ja, wir sind heute in einer nicht neuen Location, aber wir sind in einem anderen Zimmer in meiner Wohnung.
Das ist voll ungewöhnlich.
Wir sind mal in der Küche. Also falls es ein kleines Surren im Hintergrund gibt, das ist einfach nur der Kühlschrank.
Wenn man nichts hört...
Hast du gute Arbeit geleistet?
Habe ich ein geiles Schnittprogramm.
Oh ja, yeah. Das beste Schnittprogramm ever.
Oh, das so schön.
Oh ja, und damit herzlich willkommen bei
Hashtag Juicy.
Ein Podcast über psychische Gesundheit.
Oh. Deep breath.
I have to say it. Psychische Gesundheit, Wellness und alles, was uns noch einfällt. Ja. Gesellschaftspolitisch gerne auch. Mhm. Wir reden gerne über die Gesellschaft und deren Politik. Und deswegen ist unser heutiges Thema auch so spannend.
Oh ja.
Denn wir sprechen heute über die Quarter-Life-Crisis.
Yes.
Kleine Anmerkung, ich musste gerade an Quarter-Horse denken, was eine bestimmte Pferderasse ist.
Kenne ich gar nicht. Welche sind das?
Die haben oft Punkte, glaube ich. Oft Western-Pferde.
Quarter-Horse?
Ja. Ich glaube, die haben auch eine bestimmte Gangart oder die wurden für eine bestimmte Art von Reitsport gezüchtet.
Traben die im Einvierteltakt oder das, warum Quarter Horse? Sorry, es ist ich,
nur Walzer.
Ich wollte jetzt eigentlich gerade nur zum Besten geben, dass ich endlich mal Brüche verstehe.
Oh mein Gott, ja. I love that for you. Nee, so viel weiß ich gar nicht mehr. Aber ich fand, das war eine schöne Assoziation mit dem Quarter Life Crisis.
Wunderbar, ich liebe deine Assoziation.
Danke.
Bitteschön.
Okay, gut. Darüber, wir reden aber nicht über Horses, leider.
Horses.
Sondern über die Quarter Life Crisis.
Mhm.
Und die Frage ist ja für alle Zuhörenden, die es vielleicht nicht wissen, was ist das denn überhaupt? Was bedeutet das? Und Jana Sievers möchte das gerne erklären.
Es ist schön, dass du das meinem Mann nochmal so schön hier präsentiert hast. Ja, guten Tag, liebe Juicinators. Dr. Sievers freut es wieder am Start.
Der Doktor.
Ich erkläre. Nein, jetzt kurze Anmerkung, wir sind keine Profis, aber wir tun manchmal so. Und die Quarter-Life-Crisis ist auch mir bis vor kurzem ein neuer Begriff gewesen. Ich glaube, du hattest tatsächlich zuerst diesen Begriff in meiner Gegenwart genannt.
Oh, das tut mir leid, aber es kann gut sein. Das
ist wunderbar. Darüber bin ich an... Das hat mich interessiert und jetzt schreibe ich einen Artikel drüber. Ist doch schön.
Use it, girl.
So wunderbar. Ja, genau. Die Quarter-Life-Crisis, wie das schon im Namen steckt, bezieht sich auf das erste Viertel des Lebens. Also man geht jetzt davon aus, dass das hauptsächlich junge Erwachsene im Alter von 25 Jahren betrifft, so im Dreh. Aber man geht jetzt auch von der Zeitspanne von Anfang 20er bis Ende 20er aus.
Mhm.
Genau, in diesem Alter, wo man eben auch erwachsen wird und anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Also wo man dann wirklich so denkt, ich stehe auch gefühlsmäßig oder müsste ich gefühlsmäßig eigentlich so im Leben stehen. Aber da strugglen sehr, sehr viele junge Erwachsene in dieser Zeitspanne, sind orientierungslos, haben Angst, Zukunftsängste, haben eine Identitätskrise, also wissen nicht genau, wer bin ich überhaupt, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, reicht es, was ich tue, bin ich genug, einfach so diese Ängste.
So Sinnfragen dann auch.
Sinnfragen auf jeden Fall.
Was soll dieses Leben überhaupt?
Ja, aber auch was möchte ich in meinem Leben machen, was mich dann schlussendlich erfüllt?
Mhm.
Und Begleiterscheinungen sind dann zum Beispiel Antriebslosigkeit, Schlafstörungen und eben auch Angstzustände, weil dieser Druck dann eben zu groß wird durch Erwartungen, die man an sich selbst stellt.
Mhm.
Und genau, das ist jetzt mal so der Rundumschlag. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, bei der Definition denken viele Menschen wahrscheinlich auch so, kann ich nachempfinden, das Feeling, ne? Mhm. Beziehungsweise auch, als du das so erzählt hattest, dachte ich mir jetzt auch so bei manchen Punkten so, Und ich dachte mir auch so, wow, wie krass das ist, dass ich jetzt schon ein Viertel meines Lebens praktisch rum habe.
I'm sorry.
Oh Gott, das ist meine erste Sinnkrise jetzt. Aber es ist wirklich so, es ist dieses Feeling von, jetzt habe ich so einen relativ langen Teil hinter mir, für schon eine Weile, so gerade Mitte 20, ne? Und oft hat man ja die Assoziation mit gerade Mitte 20 oder so, ach, jetzt bin ich gesettelt, jetzt weiß ich, was ich tue im Leben oder sonst
jetzt
irgendwas.
Jetzt
ne?
kommen gute Beziehungen, Kinder und
ja,
so,
genau,
ne? Dann
alle
denkt man
gleichzeitig.
Sofort, jetzt kommt alles auf einmal.
Ja. Und manche machen das ja tatsächlich auch so. Mhm. Und trotzdem fällt mir auch immer wieder ein oder auf, weil ich dann auch immer so in die Falle reingerate und mir denke, oh, alle anderen Leute haben ihr Leben so voll im Griff.
Mhm.
Und ich glaube, es ist so sein Leben im Griff haben, diesen Satz, dieses Gefühl hat man temporär immer mal im Leben.
Ja.
Und dann denkt man sich wieder so, was mache ich, warum habe ich zwei Kinder? Ist es noch zu spät, auf die Bahamas zu ziehen und Surflehrerin zu werden oder keine Ahnung? Und dann denkt man sich wieder, ah, ich habe mein Leben im Griff und Healthcare und gesunde Ernährung und Sport und dann, ne? Also so im Wechsel ist das, glaube ich, immer. Aber wenn man mittendrin ist in so einer Phase, so einer Sinnkrise, fühlt sich so an, als wäre es das Ende von allem. Ne?
Vor allem, weil wir ja auch, also wir beide dann sowieso, wir haben uns ja auch dann viel mit mentaler Gesundheit beschäftigt oder machen das auch noch und schauen natürlich auch, was kann die Situation verbessern. Und egal, was man tut und wie intensiv man das macht, du kommst halt immer, oder ich bin halt immer wieder an diesen Punkt gekommen und das passiert auch manchmal immer noch, wo ich immer so denke, das zahlt sich irgendwie nicht aus, weil ich pflege mich und ich versuche auch irgendwie, auch der Gesellschaft teilweise einfach auch was Gutes zu tun, zumindest was in meiner Macht stehend ist und habe dann trotzdem das Gefühl, ich reiche nicht. Also hat das was mit der Lebenssituation und beruflichen Perspektive zu tun, ob man da zu viel darüber nachdenkt, ob man es machen will, weil letztendlich arbeiten wir auch hart dafür, auch durch unser Studium.
Mhm.
Und bewerben uns ja auch unglaublich viel dafür, dass wir das erreichen. Aber trotzdem kommt man irgendwie immer wieder ins Grübeln. Und ich glaube, dass das auch teilweise einfach gar nicht mal unbedingt was mit dem Job zu tun hat. Sondern einfach generell dieses, was bin ich ohne meinen Job?
Genau, was bin ich über... Ich glaube, das ist auch so, warum das so fies ist, diese, so eine Art von Sinnkrise. Wenn es einfach nur um den Job geht, dann kannst du ja schlussendlich sagen, ich kündige und suche mir einen neuen im Prinzip, ne? Aber damit hängt ja auch immer zusammen, egal was du machst als Arbeit, ist es ja, jede grundlegende Frage ist dann so, was bin ich eigentlich? Habe ich überhaupt einen Wert? Also faktisch weißt du ja, du hast als Mensch immer einen Wert. Der ist ja unumstößlich, habe ich mir sagen lassen. Aber trotzdem ist das manchmal so schwer zu sehen, habe ich das Gefühl, weil so viele kleine Dinge gefühlt an diesem Wert dranhängen. So, du bist was wert, aber noch bist du bist noch mehr wert, wenn du einen geilen Job hast. Oder wenn du ein Auto hast oder ein Haus oder irgend so einen Scheiß.
Ja, wir bewerten das, was wir uns leisten können, mit dem Wort, was wir unter Leistung verstehen.
Ja.
Und das ist ja nicht richtig.
Ja.
Weil du kannst ja auch eine richtig gute Leistung abbringen, aber wirst scheiße bezahlt.
Genau. Pflegepersonal.
Ja.
Das ist,
ja,
der, ich glaube, das beste Beispiel.
Ja.
Und auch der Beweis dafür, dass ein Gehalt oder ein Job nicht deinen Wert als Mensch ausmachen kann.
Mhm.
Also, wenn dein Gehalt deinen Wert ausmachen würde, dann würden alle Leute, die anderen auch teilweise das Leben retten, wären nichts wert. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Mhm. Und CEO von Amazon ist der geilste der Welt. I don't know about that. Yeah. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber es ist halt so ein Ding, so ein menschlicher Gedanke von, es ist viel, das heißt, es muss gut sein. Ne?
Und das ist eben, genau, das ist auch so ein springender Punkt. Und ich habe mich darüber über das Thema auch heute erst mit Professor Hegel von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe unterhalten. Und der meinte zum Beispiel, dass wir immer viel zu sehr auf Quantität aus sind, also in möglichst kurzer Zeit auch richtig viel zu schaffen und nicht mehr auf die Qualität gucken. Und in dem Zusammenhang auch, dass wir in einer Zeit leben, die man auch eigentlich so als Zahlengesellschaft irgendwie betrachten kann, weil wir messen alles immer an Zahlen. Also wir legen ja auch unglaublich viel Vertrauen in die Wissenschaft, was ja auch voll legitim ist, auch vor allem zu Zeiten in einer Pandemie und auch in manch anderer Hinsicht. Aber wir driften somit auch gefühlstechnisch so ein bisschen auch voneinander ab. Wir sind nun mal Herdentiere, die irgendwie auch Nähe wollen, und Wissenschaft, ja, da kriegst du halt keine Nähe.
So. Ja, genau, es ist halt dieses, man kann etwas gut erklären und man kann es verstehen.
Aber Gefühlswelt eben nicht.
Genau.
Und du kannst nicht, und wenn du dann so viel rumgrübelst und dich fragst, ja, was ist jetzt der Sinn meines Daseins, ist das in dem Moment eine rationale Frage und keine gefühlsmäßige mehr.
Ja.
Und du kannst natürlich dir diese Fragen stellen, die hat sich seit Menschengedenken haben uns die immer gestellt, woher wir kommen und so weiter. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Religion. Aber auch Religion ist ja keine rationale Erklärung für das Dasein, sondern auch eine gefühlstechnische.
Es ist, es ist alles ja irgendwie schlussendlich eine emotionale Ebene. Deswegen sind Diskussionen ja auch oft so schwierig.
Auf jeden
Fall. Weil wenn du faktisch daran gehen würdest, also wenn alle sich faktisch unterhalten würden, dann wäre es halt einfach, dann hättest du nur Fakten und würdest das halt besprechen.
Aber in dem Fall trägt das auch, glaube ich, ganz viel dazu bei, wie sich so unsere Debattenkultur entwickelt. Auf jeden Fall. Auch das, dass man vielleicht nicht mehr zu... Also einerseits, also ich finde das total paradox, also einerseits nicht mehr so sehr darauf achtet, wie sich gerade andere dabei fühlen, wenn du denen irgendeine Unverschämtheit um die Ohren haust, weil du es halt argumentativ nicht anders hinkriegst. So, und da blockiert man sich gegenseitig und dann ist es so eine extreme Polarisierung in mehreren Ecken. Und auf der anderen Seite, und das hat mir auch heute Professor Hegel aus seiner Sicht auch gesagt, dass nicht mehr zu viele Erwartungen an anderen stellen, dass wir so ein bisschen verweichlicht sind. Das fängt schon damit an, dass man innerhalb der, also dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel anti-autoritär erziehen, dass da keine Erwartungen irgendwie mehr stattfinden, und auch von der Schule her. Irgendwie, da werden einem so Blätter hingeworfen, so Aufgabenblätter, ja, löst die mal, und dann wird man halt bewertet. Ich glaube, es hat irgendwie auch was damit zu tun, dass in dieser Art und Weise, wie Erziehung stattfindet, dass die nicht eben dazu führt, wie wir vielleicht denken, sich individuell weiterzuentwickeln, sondern dass da einfach extrem viele Fragezeichen auch hinterlassen werden. Und so viele Ängste geschürt werden, dass wir voneinander eigentlich nicht mehr viel erwarten können. Oder dass dann auch die Gesellschaft sich eben in eine Richtung entwickelt, wo sie an uns keine Erwartungen mehr stellt. Und wir wollen ja Verantwortung übernehmen eigentlich.
Ja.
Das war jetzt sehr kompliziert.
Es ist auf jeden Fall ein philosophischer Satz, über den man, glaube ich, noch mal ein paar Mal nachdenken muss. Aber ja, das ist immer so.
Zurückspulen auf Spotify.
Und dann so, warte, 10 Sekunden zurück. Nein, das ist zu wenig. Ja, also so. Ja, ich glaube, Erwartungen generell fassen so viele Krisen auch einfach zusammen. Erwartungen an sich selbst und Erwartungen an die Welt um einen herum, so sollte sie laufen. Aber so läuft sie halt einfach nicht. Ich glaube, das löst halt auch oft so eine Quarter-Life-Crisis oder andere Crises auch aus. Und woran ich auch so bei Erwartungen auch ein bisschen denken musste. Und ich habe an diesen Satz letztens gedacht und ich stelle ihn hier gerne zur Debatte in diesem Moment. Ich hatte nämlich ein Lied gehört und in dem Moment dachte ich mir so, weil ich glaube, ein Zitat aus dem Lied war irgendwas für Happiness searchen. Also im Prinzip danach suchen, dass man glücklich ist. Oder so das Versuchen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja, es macht auch oft Sinn, dass wir in solche Krisen reingeraten, weil man sich selber unter diesen extremen Pressure stellt, zu sagen, ich muss aber glücklich sein, und glücklich sein ist der Modus, den du haben musst, den gesunde Menschen in Anführungszeichen haben. Und ich dachte mir so, probably not. Und dieses Glück, was, glaube ich, viele haben wollen, dieses Glücklichsein, diese...
Überschwängliche Glücklichsein, das gibt es halt
genau, nur da, und das gibt es in Phasen, aber dieses schlussendliche Glücklichsein, wenn du das trainierst, dann hast du das auch in allerschlimmsten Krankheitssituationen oder so. Und das ist halt schwer zu erreichen. Und ich glaube, viele Leute wollen halt ein grundlegendes Glücksgefühl die ganze Zeit haben.
Ja, das also ist die geben sich ihre Kicks, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch vielleicht auch ein Teil davon, warum manche halt von Beziehung zu Beziehung gehen.
Genau, weil du halt immer dieses Perfekte suchst.
Ja,
und ich glaube, du denkst halt immer, wenn ich glücklich bin, dann ist alles gut, dann läuft alles gut.
Genau, alles muss zu 100% gerade laufen.
Genau, aber das ist nicht das Leben.
Ja. Also das ist halt in der Erwartungshaltung so ein Ideal, was sich gar nicht vertreten lässt, weil du kannst ja zufrieden sein mit deinem Leben, so wie es ist. Und darin, auch selbst wenn du jetzt noch nicht so zufrieden mit deinem Leben bist, hast du ja trotzdem teilweise Glücksmomente. Und das ist das halt. Aber man kann ja nicht, ich kenne niemanden, der irgendwie von sich aus sagt, ich bin zu 100% 24/7 glücklich.
Ja.
Das gibt es halt nicht. Und das ist halt auch so ein Erwartungsding, was auch vielleicht nochmal verstärkt ist, auch heutzutage wieder wegen Social Media.
Hey, I love it. Yes, queen.
Aber finde ich ein guter Punkt, den du machst, mit dem Happiness, aber auch von wegen danach suchen, macht das nicht noch unglücklicher, weil letztendlich musst du ja auch extrem viele Erfahrungen machen und Fehler machen, die wir aber als total negativ heute konnotieren.
Ja.
Und das ist es ja nicht. Du bist ja nicht, also Fehler bedeutet ja nicht gleichzeitig, du bist scheiße. Das heißt ja nur, du machst Fehler oder du hast diese Erfahrung gemacht, um sie das nächste Mal besser zu machen oder in einer anderen Situation.
Ja.
Oder dass du eben selbst daran wachsen kannst. Und ich glaube, wir haben heute diese Erwartung an uns selbst, dass wir fast fehlerlos durch die Welt gehen. Und so findet man ja irgendwie, glaube ich, auch kein Glück. Weil du ja nicht weißt, was dich erfüllen kann, wenn du nicht vorher
ein paar Mal auf die Schnauze
wenn du nicht vorher mal erfahren hast, was dich nicht glücklich macht, oder?
Genau, vor allem, ich glaube, auch so Fehler machen, und ich muss das jetzt auch so für mich dann immer mal feststellen, dieses Fehler machen, härtet auch in einem gewissen Sinne ab, dass du nicht von jedem Fehler immer wieder extrem runtergerissen wirst oder vielleicht schneller einfach wieder on track kommst, weil das ist ja völlig natürlich, dich von fehlerhaften Sachen runterziehen zu lassen, sich denken, warum hätte ich es nicht besser gewusst, aber was hatte meine Mitbewohnerin gestern gesagt? Du hast halt die Entscheidung zu der Zeit getroffen mit dem Wissen, was du zu der Zeit hattest.
Ja, das ist gut.
Ja. Und damit, ich glaube, sich damit abzufinden ist auch manchmal schwierig, weil du willst immer perfekt sein als Mensch, du willst es immer perfekt machen, weil das, dann denkt man, wenn ich es perfekt mache, dann habe ich nie schwierige Zeiten oder so.
Es gibt dazu auch ein schönes Zitat von Thomas Edison, der mal gesagt hat, ich bin nicht 1000 Mal gescheitert, ich habe nur 1000 Wege gefunden, wie man es nicht machen sollte und den einen, wie man es richtig macht.
Ja. Das resonated gerade heftig mit
mir. Das ist toll, oder? Also irgendwie, also man kann ja auch immer sagen, diese dämlichen Kalendersprüche, und man kann ja sich immer gut zureden und die immer auch immer wieder anwenden und sich die an die Pinnwand kleben und was ich nicht was, sich tätowieren lassen, I don't care. Aber letztendlich muss man es ja auch glauben. Und ich erwische mich auch selbst sehr oft dabei, dass ich es eben nicht tue. Und ich glaube, es gehört auch einfach im Prozess mit hinzu, weil irgendwann akzeptierst du das einfach.
Ja.
Und vielleicht beachtest du auch irgendwann das gar nicht mehr oder es verläuft sich auch innerhalb dieser Quarter-Life-Crisis.
Ja.
Je mehr Fehler du dann gemacht hast, desto schneller stehst du wieder auf. Genau. Desto mehr akzeptierst du auch, dass es eben keine Fehler jetzt in dem Sinne sind, sondern dass einfach Dinge sind, die passieren. Und dass du dann halt irgendwann an einem Punkt bist und dich umschaust und so denkst,
das habe ich schon alles gemacht.
Genau, das habe ich schon alles gemacht, das habe ich alles erlebt, das habe ich alles daraus gewonnen und gelernt. Ist dir jetzt was wirklich Schlimmes dabei passiert?
Genau, so guckst du dich an dir runter und guckst dich um und denkst du so, ach lustig, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich nicht das und jenes erlebt.
Ja.
Und das ist für mich auch immer so, das muss ich mir selber jetzt auch mal sagen, weil wir haben ja schon so auf Quarter-Life-Crisis erwähnt, können wir nochmal so eigene Erfahrungen da reinwerfen. Und ich dachte mir, also so im Moment befinde ich mich schon leicht dezent in dieser Phase, auf jeden Fall. Und das ist auch eine Phase, und ich glaube, das möchte ich auch gerne in diesem Podcast sagen, weil wir viel über psychische Gesundheit reden. Und es hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, wieder mal zu meiner Therapeutin zu gehen und mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine lange Therapie dann nochmal mache oder so, aber ich glaube, ich möchte das sagen, auch einfach aus dem Grund, weil ich das lange nicht gemacht habe, weil ich mich ein bisschen geschämt habe, weil ich halt dachte so, jetzt hast du es schon mal gemacht, jetzt muss aber laufen.
Na.
Genau, so eigentlich weiß ich so, na, girl.
Nee, also ich wollte es jetzt nicht runterspulen oder so, nur das, na.
Genau, weil ich auch weiß, so, es gibt halt in meinem Kopf Angstbaustellen, die ich, da brauche ich Hilfe, weil ansonsten beißt sich das immer weiter fest und das möchte ich nicht. Ich möchte thriven, girl.
Ja, aber das ist halt gut, dass du das weißt.
Ja, ja. Deswegen, genau, und deswegen müsste ich mir in solchen Phasen auch immer sagen, als ich so mein Studium, mein zweites Studium angefangen habe, war ich am Anfang auch so, oh, I hate it here und bla. Aber durch diese Phase, durch diese Zeit, wo ich auch das Gefühl hatte, war das die richtige Entscheidung, habe ich so viel gelernt. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe viel mehr über mich selber gelernt und hatte die Möglichkeit, genau, Jana ist schon so raus.
Ich habe schon so meine Haare das zurück. Ja. Thank you very hey, much, darling.
Sowieso, immer auf Platz 1.
Weil ich immer Wein mitbringe.
Ja, that's true. That's just the best. Aber ja, dieses, was so eine prägende, teilweise negative Zeit war, war teilweise, also gleichzeitig so die beste Zeit. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht in solchen Phasen auch sagen, nur weil es sich erstmal jetzt schlecht anfühlt, nimmst du daraus wirklich sehr viel mit am Ende. Also egal, wie lange das andauert, es gibt dann so ein, gibt dann Momente, wo du denkst, ja, oh, gut, dass das auch irgendwie passiert ist, weil sonst hätte ich Stadt jetzt nicht gelernt.
Hallo. Klar, also wir versuchen da jetzt dadurch auch nicht irgendwie, also erstmal danke, dass du das hier teilst, das ist eben auch, das, da gehört auch Mut dazu, auf jeden Fall. Ich verliere heute ständig den Faden.
Oh nein, wo ist er?
Hallo?
Hallo?
Please come back, please.
Thank you very much.
Hallo, Faden. Okay, so, das soll jetzt nicht heißen, dass wir alles schön reden wollen, was irgendwie dann auch nicht Schönes passiert ist, weil manche Dinge sind einfach unnötig, die im Leben passieren. Sorry, es ist einfach so. Manche Dinge, da denkt man auch nur,
why though?
Warum? Warum? Also es, man denkt immer so, es nützt nichts, sich diese Frage zu stellen, aber ich glaube, dass jeder irgendwie schon mal in der Situation war oder die meisten von uns, wo wir uns dieses Warum gestellt haben. Mhm. Weil das so, ja, einfach keinen Sinn hat. Und ich denke mir auch manchmal, klar, man wächst daran. Mhm. Und man kann auch andere Leute vor anderen Dingen bewahren oder vor ähnlichen Dingen bewahren irgendwo. Aber trotzdem denke ich mir, nee, müsste ich jetzt nicht nochmal erfahren, nur um wieder daran zu wachsen.
Ja, das stimmt. Also man muss nicht jeden Fehler 5-mal machen. Ja.
Nee, aber halt auch sowas, also manchmal denke ich mir bei richtig krassen Sachen, irgendwie, ja, die man dann erlebt hat, nee, dann bleibe ich lieber ein Stück weit naiv.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Also deswegen, also ich würde das jetzt, klar, das, was passiert ist, kann man sowieso nicht ändern.
Ja.
Und dann, finde ich, ist es irgendwann eine Entscheidung, ob man das einfach komplett vergisst oder ob man das irgendwie nochmal reflektiert und schaut, wie hat mich das jetzt verändert und was kann ich damit anfangen? Mhm. Und dann finde ich das voll, voll gut, irgendwie daraus auch Erkenntnisse zu ziehen. Mhm. Ja. Aber ich komme noch mal auf dann, oder ich komme jetzt auf einen Punkt, der irgendwie auch wichtig ist in dem Zusammenhang, das zu unterscheiden, ob man jetzt in einer Lebenskrise ist oder Depression. Mhm, ja. Ich glaube, dass es einerseits sehr gefährlich ist, zu sagen, ich bin in einer Lebenskrise und sich nicht einzugestehen, dass man eine Depression hat. Mhm. Weil eine Depression ist eine Krankheit und eine Lebenskrise ist eben eine Krise, die vorübergehend ist. Mhm. Und andererseits ist es, glaube ich, weil gerade im Moment das auch viel diskutiert wird und mit Depressionen bei manchen Menschen dann sofort dieser Selbstdiagnosestempel Depression, wenn es gerade eine Lebenskrise ist und du Entscheidungen treffen kannst, um dich da rauszuholen.
Ja.
Ich glaube, das sind so diese zwei Dinge, wo es dann halt auch wichtig ist, irgendwie Leute um sich herum zu haben, mit denen darüber zu reden. Hm. Das ist sowieso mein Credo. Also
ja,
genau.
Definitiv. Ja, es ist dann irgendwie, ich glaube, auf den ersten Blick wahrscheinlich schwieriger zu unterscheiden, was wirklich eine Lebenskrise ist und was sind Depressionen. Vielleicht ist bei Lebenskrisen, gibt es da einen spezifischeren Auslöser noch eher, würde ich mir oft vorstellen. Oder es ist so ein Lebensabschnittsende. Aber das kann ja auch eine Depression auslösen, also ist das, glaube ich.
Ja, also da habe ich zum Beispiel auch mit dem Professor Hergel auch drüber gesprochen und er meinte, seiner Erkenntnis nach ist eine Lebenskrise wirklich durch einen bestimmten Auslöser auch da. Also bei Depressionen im Grunde genommen auch, weil dich dann irgendwas triggert, dann ein Erlebnis. Aber dass man bei der Depression, dass du dann da auch, ob das jetzt zum Beispiel genetisch ist oder ob es einfach eine Prädestinierung ist, dass du das schon in dir hast, so ungefähr. Also, dass
du hast da, eine Veranlagung.
Du hast eine Veranlagung, ja, genau, danke.
Ja.
Dass du da schon eine Veranlagung zu hast und dass bei einer Lebenskrise genau, dass es dann halt dieser Abschnitt ist. Und ich glaube schon, dass es irgendwo, das war jetzt zumindest meine Interpretation auch, warum das ausgerechnet in diesem Altersabschnitt vorkommt, weil das ist eigentlich nichts Neues. Uns fällt es jetzt, glaube ich, nur mehr auf, weil mehr darüber berichtet wird, weil alles immer schneller wird, auch durch die Digitalisierung, wir mehr Nachrichten konfrontiert werden und so weiter. Auch vielleicht auch durch Covid. Ich weiß es nicht, dass es da nochmal krasser geworden ist.
Also ich glaube, durch Covid hat man ja mehr generell über psychische Missstände, psychische schwierige Zeiten geredet. Ne? Und dann, je mehr du weißt oder je mehr Leute, die du kennst, desto schneller etabliert sich auch ein Begriff, würde ich sagen. Fall. Weil da musst du ganz viele Leute zusammenfassen. Ne?
Ja, ja.
Also ich meine, psychische Probleme haben Menschen ja schon immer gehabt. Ne?
Ja.
Aber je öffentlicher das wird oder je mehr Leute auch drüber reden, desto mehr Begriffe findest du dann auch oder je mehr Sachen auch erforscht sind. Auch
ganz neu.
Ja.
Aber das ist halt so, dieses wird ja auch noch als Phänomen bezeichnet.
Ja.
Und ich finde, das ist ja auch ganz passend, dass man sagt, ja, es findet dann halt jetzt statt und es ist ja auch bekannt, dass es dann halt stattfindet, wenn man gerade in diesem Erwachsenenstadium ist und sich orientiert und so weiter. Aber dass man vielleicht das auch heute noch mal mehr merkt, weil wir einerseits auch in so einem Wandel befinden, wo wir noch ein altes System haben, mit Strukturen, mit denen wir halt auch groß geworden sind und dann aber mit dem neuen System konfrontiert sind, was sich halt gerade ändert und wir sind halt gerade zum Beispiel industriell in einer Wende, wir sind moralpolitisch in einer Wende, geopolitisch in einer Wende und ich glaube, das trägt auch ganz viel dazu bei, dass du halt nicht weißt, okay, orientiere ich mich jetzt an dem alten System oder an dem neuen? Wie viel Arbeit, wie viel Energie kann ich bei beiden lassen? Und was wird dann von mir erwartet? Und da komme ich nochmal zum Anfangspunkt zurück. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass von uns eigentlich gar nicht mehr so viel erwartet wird wie jetzt früher und wir auch gar nicht mehr so viel arbeiten, weil eigentlich technisch gesehen haben wir mehr Zeit heute, viel mehr Zeit, um uns Gedanken zu machen und uns zu verwirklichen als früher, viel mehr.
Das ist wahrscheinlich auch ein früher Problem. Früher habe ich drüber nachgedacht. Ja, genau. Zu viel Zeit zum Denken. Ja, wollo.
Oder wir wollen nicht nachdenken und flüchten uns dann auf solche Plattformen wie Instagram und da ziehen wir dann irgendwelche Ideale raus und vergleichen uns und so weiter.
Dieses ständige Vergleichen ist, glaube ich, auch so ein Grundproblem. Ne? Ja, ist ja irgendwie eine normale menschliche Reaktion, aber ich denke mir bei mir selber, immer wenn ich mich jetzt erwische, mich mit irgendwem zu vergleichen, haue ich mich nicht mental, aber ich bin so Girl, Queen, das sind Leute, die so und so aufgewachsen sind, die so und jene Persönlichkeit haben. Das bringt mich jetzt gerade hier nicht weiter, mich da zu vergleichen. Ne? Also das zieht ja dann auch nur runter, wenn man sich dann automatisch denkt, ah, du müsstest aber auch dies und jenes. Also diese Art von Vergleichen, ne?
Ja, ja.
Also wenn man sich denkt, boah, meine Freunde machen coole Sachen und ich möchte jetzt auch coole Sachen machen, dann ist das ja gut. Aber dann musst du halt für dich rausfinden, was sind denn für mich coole Sachen und nicht, die machen coole Sachen, ich mache das Gleiche, wo ich da vielleicht gar keinen Bock drauf habe.
Aber das ist halt so ein Ding, ich meine, wir vergleichen uns ja auch, weil wir ja im Grunde genommen das gemeinschaftlich machen wollen. Also ich glaube, wir denken auch, okay, wir müssen alle für uns selbst so krass individuell frei sein, wie nur eben möglich, weil normal zu sein out ist, so ungefähr. Auch wenn so das normal ja auch nicht mehr so existiert, wie es mal existiert hat. So. Aber normal ist ja das, was im gesellschaftlichen Konsens steht. Und das ist ja im Grunde genommen nur, wie wir miteinander als Gesellschaft klarkommen. Und dass wir jeder irgendwas auch zur Gemeinschaft mit beitragen können. Und wenn das gar nicht mehr stattfindet, dass es A, verlangt wird oder erwartet wird, dass B, man von dir auch diese Verantwortung, dass man dir die Verantwortung auch in die Hand gibt, was beizutragen. Und C, das anscheinend mehr wiegt im Moment, die Ideale zu durchbrechen, um dich ja individuell irgendwie in deinem Leben, individuell dein Leben bestreiten zu können, dass dieses Wort Gemeinschaft einfach nicht mehr so verwiegt. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wir werden immer mehr. Und jeder ist ziemlich gut darin, sich aufzuregen über den anderen und über die Politik und wie es gerade läuft. Aber wir sind ja anscheinend zum Großteil nicht mehr bereit dazu, unseren Beitrag zu leisten.
Ja,
also weißt du, das sind jetzt so meine Überlegungen.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir auch, dass man halt nach wie vor in der Gemeinschaft lebt und leben muss. Und ich finde es auch nicht, also ich denke nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kochen muss und möglichst individuell sein soll, weil das bringt uns ja nicht weiter. Jawollo. Aber ich meine halt einfach, jede Person kann nur am besten was beitragen, wenn die auch so sein dürfen, wie sie sind. Ja, also das ist für mich halt das schlussendliche Beispiel von, diese Person möchte Kinder haben und ich habe den Pressure, muss ich das auch haben?
Ja, ja, nee, nein, das muss meine ich nicht, auch gar nicht. Also, ich meine, genau. Auch irgendwo arbeitstechnisch, aber halt auch, weißt du, wenn jetzt jeder irgendwie sagt, ich werde YouTuber und hängt irgendwie hinter der Kamera und wartet auf Klicks, das bringt eine Gesellschaft nicht weiter.
Ja, und das
wäre jetzt niemanden schäden, aber es ist,
wenn das machen, alle machen halt, würden. Genau, aber das machen dann auch viele Leute nicht, weil sie denken, sie können kreativ Leute vielleicht ablenken oder sie inspirieren oder so, sondern weil sie sich denken, oh, ich möchte möglichst viele Coins machen. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Problem, wenn du was anfängst und machst, weil du denkst, oh, das bringt aber eine Menge Asche. Natürlich musst du gucken, wie du finanziell über die Runden kommst und halt auch überleben kannst, so basically. Aber wenn das der einzige Antrieb ist, ich glaube, das ist auch so dieses zerrüttende Ding, weil dann erzählst du dir selber...
Quantitäts- und nicht Qualitäts-
genau, dann denkst du dir selber nämlich, ich bin so individuell als YouTuber, aber schlussendlich denkst du, ich möchte einfach nur einen Haufen Schotter machen und sonst nichts tun, ne? Und das sehe ich dann auch als Problem, weil ich mir denke, ja, so funktionieren wir ja auch nicht alle, ne?
Ich meine, da könnte man natürlich auch in Frage stellen, was Musiker machen oder was Schauspieler machen, weil nicht jeder Film einen gesellschaftlich weiterbringt oder weil nicht jedes Stück einen gesellschaftlich weiterbringt. Vor allem nicht die deutsche Betroffenheitslyrik. Aber ich finde es immer toll, wenn dann ein Mann singt, dass dann eine Frau anfängt zu tanzen, sie fühlt sich besser, wenn sie vollkommen überarbeitet nach Hause kommt und ihre Kinder
füttert. Ah,
das ist wunderbar.
Gut. An wen denken wir da wohl?
I don't know.
Max Schmiesinger?
Was? Kenn ich nicht.
Oh,
Max
wer ist
Mustermann.
Das? Max Mustermann, so, genau. Ein Generic-Sänger.
Genau.
Ja.
Ja, also
schwierig.
Wie gesagt, ich finde das auch wichtig, auch wie du meintest, dass jeder irgendwie auch für sich selbst seine eigenen Talente irgendwie auch entdeckt, die man dann weiterbringt. Und wir haben ja auch heute wirklich die Möglichkeit dazu. Aber manchen fällt das eben auch schwerer und die brauchen auch jemand, der einen so ein bisschen den Weg weist.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger geworden.
Ja. Ja, genau, sowas muss man dann auch erkennen. Also das ist vielleicht auch so das Beispiel von Uni oder zum Beispiel Ausbildung. Mhm. Oder sagen wir Uni und FH würde ja auch gehen, weil eine FH ja auch eher schulisch ist und dir werden Sachen vorgegeben und Uni ist alles frei.
Self-made, und, das ist eben so, genau. Self-made. Ich glaube, das ist halt nicht für jeden was.
Deswegen.
Und das ist halt heute so der Standard, so habe ich das Gefühl.
Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn irgendwas von einer Gruppe von Menschen glorifiziert wird, weil dann bist du so, aber wenn ihr alle da keine Fehler dran seht, dann weiß ich auch nicht, ob das so förderlich ist. Vor allem nicht für jeden. Wir sind was, wie viele Billionen? Da kann doch nicht ein Plan für alle funktionieren. Girls, zieht mal euren Kopf aus dem Arsch. Das funktioniert das nicht.
Das finde ich so krass, wo du das gerade meinst, so viele Billionen wir sind.
Ja.
So um die 1920er waren wir 1,6 Milliarden Menschen auf der Erde.
Süß.
So viel gibt es heute in China. Überleg dir das mal.
Ja, da,
wir sind viel zu viele. Und dann, das ist auch mal mein Lieblingsargument, wenn Leute sagen, wenn irgendwelche Gay-Shader kommen, so von wegen, ja, dann haben die ja keine Kinder.
Die menschliche
Kinder
Gattung stirbt aus. So,
genau.
Davon sind wir ja Milliarden weit entfernt.
Mein Gott. Es gibt viel zu viele.
Wir brauchen vielleicht ein paar mehr Leute, die keine Kinder haben wollen oder machen können.
Das ist, ja, ich meine, wir haben heute zu viele Möglichkeiten eigentlich. Also, okay, ne, da kommen wir jetzt wieder in so einen ethischen Bereich, wo ich dann vielleicht auch...
Ethikdiskussion.
Ja, wo ich dann in dem Fall vielleicht auch einfach aus einem sehr privilegierten, aus einer privilegierten Stellung irgendwie das auch so sage, weil ich dann halt Kinder kriegen könnte und so weiter und je nachdem, welche Beziehung du dann auch bist. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches Paar dann über ein Surrogate zum Beispiel Kinder bekommt.
Mhm.
Warum adoptiert ihr keins? Es gibt genug Kinder, die keine Familie haben, so zum Beispiel so ein Denken.
Aber wir driften ab. Wir driften ab. Ja, ich glaube, wir sollten mal eine separate Hashtag Juicy Ethik-Folge machen.
Ja.
Oh, lol.
Aber führe uns weiter, was möchtest du?
Genau, was, ich gucke nicht auf einen Notizzettel und gucke, was wir schon besprochen haben.
Ich werde auch nicht in der Zeit aufstehen und uns noch mehr Vino holen. Oder
mehr. Dann kann ich ja schon mal den letzten Punkt einleiten. Okay, was war das Letzte? Ja, genau, das Letzte ist eigentlich nur noch, worüber wir sprechen wollten. Was könnte denn helfen, schlussendlich? Hast du einen Vorschlag, was helfen könnte?
Ich glaube, wenn man in so einer Lebenskrise ist, ist es noch nicht zu spät.
Nicht zu spät, Freunde.
Nein, aber es ist, um dann nochmal den Unterschied zur Depression zu machen, das ist ja nicht so, dass dein Körper irgendwie auf lange Sicht sagt, kein Bock mehr. So ungefähr. Und ich glaube, bei der Lebenskrise ist es noch so, da kannst du noch mehr die Entscheidung fällen, dass du etwas tust, um das irgendwie besser zu machen. Ich glaube, das Schwierigste ist, Angst zu überwinden. Wir sind, glaube ich, zu sehr darauf fokussiert, auch Pläne zu machen, um zu überlegen, was tust du jetzt, um da rauszukommen. Ich glaube, wir müssen wieder mehr so dahin, vor allem in so einer Krise, einfach Dinge zu tun, aktiv zu sein, um einfach wieder auch Elan zu haben. Weil zum Beispiel auch Sport zu treiben oder sich generell zu bewegen, ist halt auch total wichtig. Um, wie sich das anhört, wie so. Das
ist total wichtig. Total important.
Nein, das ist so important. Essential. It's so essential. Nein, aber einfach, dass man nicht den ganzen Tag dann irgendwie prokrastiniert und darüber nachdenkt und darüber grübelt, okay, was für Schritte muss ich jetzt tun, damit es mir besser wird, dann nützt es halt auch nichts mehr. Mach halt irgendwas so. Ja. Damit hat schon mal angefangen. Ich glaube, das hilft einfach extrem. Und irgendwas tun, was du vielleicht von dir selbst nicht erwartet hättest, um dann am Ende auch zu merken, meine Angst war unbegründet. Weil ich glaube, wenn du einmal eine Angst losgeworden bist, ich glaube, dann ist es halt auch viel einfacher, weiterzumachen.
Ja.
Und ich glaube, wichtig ist es auch, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Erwartungen nicht von der Gesellschaft kommen, die haben zu wenig Erwartungen im Grunde genommen an uns, sondern das ist die Erwartung, die wir an uns selbst stellen.
Ja.
Und wir haben es auch schon mal hier im Podcast gesagt, in Sache Verantwortung. Solange man noch keine Verantwortung hat, ist es vielleicht in mancherlei Hinsicht sogar schwerer, auch wenn wir mehr Freiheiten haben, zu erkennen, was für uns dann irgendwie wichtig ist oder was die Gesellschaft von mir profitieren könnte. Und da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man gerade nicht auf Kette hat, was man beruflich machen möchte. Ja, also ich glaube, so Angst überwinden, dass auch dann letztendlich dieser Druck los wird, genau.
Das finde ich auch, sehe ich auch so.
Ich sehe auch. Das finde ich gut. Ich habe was Geileres.
Nee, aber ich habe letztens mal einen TED-Talk über Rejection gesehen oder so. Doch, ich glaube, es war Rejection. Und irgendwie hatte die, nee, Overcoming Anxiety. Entschuldigung, war eine Rejection.
Entschuldigung.
Aber so Overcoming Anxiety. Und da hatte sie zum Beispiel so Panik überwinden. Und da hatte sie so drei Punkte auch gesagt und so der eine, also es waren halt drei und ich kann mal alle drei sagen. Der letzte, weiß ich nicht, wie hilfreich das immer bei einer Sinnkrise ist, aber das erste war zum Beispiel do it badly. Und ich finde, das passt perfekt, weil ich mir denke, manchmal muss man das Leben auch einfach schlecht machen. Also nicht, ich mache es mir schlecht, aber einfach muss man mal ein paar Fehler machen
im Leben. Ich werde das gleich mit Absicht in Hundescheiße drehen.
Genau, einfach mal zu gucken, was passiert. Aber halt auch so dieses Ding von, ja, einfach machen. Und wenn es nicht ideal ist, Punkt 2, forgive yourself. Vergib dir selbst auch einfach mal.
Das ist nicht Punkt 3000, weil das einfach so extrem schwierig ist. Vor allem aber für was, das ist jetzt meine Frage daran, an diesem zweiten Punkt. Für was vergeben? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Asshole bist und irgendjemanden betrogen hast, okay, das ist dann eine Forgiveness-Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dich nicht gut gemacht hast in einem Bewerbungsgespräch und du kriegst den Job nicht, ist es dann wirklich eine Forgiveness-Frage? Weil die Dinge passieren.
Ja, also ich glaube halt, du musst dir selber vergeben, dass du dich in dem Moment dann schlecht behandelst mental. Weil man ja dann oft so ist, wenn du abgelehnt wirst, gerade im Bewerbungsgespräch bist du so, du hättest das sagen sollen, warum bist du so dumm, warum kannst du das nicht?
Dumm.
Das ist so scheiße. Und ich glaube, da muss man sich diesen Moment schon vergeben und sagen, vielleicht habe ich nicht das Idealste gesagt, aber vielleicht war auch einfach nur mein Lebenslauf nicht das, was sie gesucht haben.
Ja.
So alle möglichen Sachen.
Darf ich gerade ein ASMR machen daraus?
Bitte? ASMR.
ASMR. Ein ASMR. Vielleicht sind ja auch alle anderen scheiße.
Ich glaube, das ist mein Tipp bei einer Sinnkrise. Vielleicht sind die anderen einfach scheiße. Und du machst alles perfekt. Und die anderen sind einfach kacke.
Aber ist es nicht cool, sich vielleicht auch mal in dieser Position zu sehen, wo du dich so fragst, nicht was hat die Gesellschaft an mir, sondern was habe ich von der Gesellschaft? Und wenn du vielleicht, wenn die jetzt zum Beispiel nicht deinen Erwartungen entspricht, dass du vielleicht schauen kannst, wenn du denn Lust hast, irgendwie was dazu beizutragen oder so das Gefühl hast, okay, ich finde den Sinn irgendwie dahinter nur, wenn ich auch wirklich mich in der Gemeinschaft einfügen kann oder etwas für sie tun kann und etwas besser machen kann, dass du ja dann ansetzt, mit deinen Fähigkeiten eben irgendwas ins Leben zu rufen, keine Ahnung. Ja. Muss das nicht schon wieder eine Selbsthilfeorganisation sein? Das meine ich jetzt nicht.
Aber vielleicht wow. Sorry. Ein Ehrenamt im Hospiz oder so. Das ist natürlich jetzt
ganz ehrlich,
heftig, aber
ja, weißt du, was ich...
Ehrenamt ist immer hilfreich.
Ich habe auch mal darüber nachgedacht, weil ich auch mal einen Artikel über Sterbekultur gemacht habe, ob das vielleicht auch hilfreich ist, mal auch im Hospiz eben Sterbehilfe halt zu machen. Also freiwillig, dass du das halt machst, dass du bei den Leuten bist, die wirklich niemanden haben, die nicht bei einem sind.
Ja.
Und genau, dass du dann halt Sterbende begleitest, sowas zum Beispiel.
Ich habe mir tatsächlich auch schon mal überlegt, Ehrenamt im Hospiz zu machen. Einfach, weil du dann, glaube ich, das ganze Leben anders betrachtest. Wenn du dir denkst, jo, hier sind Menschen, die gerade wirklich ein Datum im Kalender beinahe haben. Also jetzt nicht wortwörtlich der 30. Stichtag, aber halt so, es ist absehbar.
Der 30. soll sein.
Vielleicht sollte ich Comedy im Hospiz machen. Girl.
Du, es gibt ja Klinik-Clowns.
Genau, ich glaube, so langsam, das wird meine Career.
Ich habe da übrigens auch einen Artikel drüber gemacht. Und es gibt ja
hallo.
Bielefeld gibt es Klinik-Clowns und die gehen halt auch in Hospiz.
Ja.
Und das war wirklich sehr schön, was sie da erzählt haben. Also einerseits auch sehr traurig.
Ja.
Aber irgendwie auch sehr, sehr schön.
Vielleicht ist das die Moral. Im schlechtesten oder im angsteinflößendsten des Lebens kann man ja immer noch glückliche und schöne Momente finden. Und wenn man das kann, dann kann man ja vieles schaffen im Leben.
So. Und jetzt haben wir wieder ein Lucy's Pussy Album. Wir sollten echt mal so Hashtag-Tussi-Pussy-Albums machen.
Schon.
Und am Ende ist dann immer dieser kotzende Emoji auf der Rückseite. So der kotzende.
Reicht so immer zusammen, Girls.
Richtig geil.
Vor allem muss ich mir diesen Spruch auch mal für mich selber und für mein eigenes Leben
merken. Das ist immer so. Das
ist geil.
Ich denke mir auch immer, wenn wir beide podcasten, denke ich mir am Ende so, boah, mir geht's jetzt richtig gut. Ich bin voll energetisch und motiviert und mein Leben wird richtig geil. So. Und so einen Tag später...
Was kann ich? Falsch? Oh mein Gott, die Welt ist gegen mich schon.
Aber ja, so ist
das in einer
Quarter-Life-Crisis.
Vielleicht müssen wir uns die Folgen dann öfters anhören.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch in letzter Zeit nicht oft gemacht. So viel zu tun. Aber tatsächlich, das ist jetzt nicht so diese Art und Weise der New Generation zu sagen, wir haben so viel zu tun, wir haben keine Zeit mehr. Sure. Lass mal ein bisschen Netflix und Instagram weg, dann hast du auch Zeit.
Ja. Ejo.
Naja. Aber ich meine, damit haben wir jetzt kein Problem. Wir posten sowieso viel zu wenig.
Aber.
Keine Ahnung, was ich sagen wollte.
Ich habe keine Ahnung. Du schneidest das raus, wenn du rausschneidest. I'm so mad.
Ich habe heute so oft diesen roten Faden gesucht und den nicht wiedergefunden. Ich glaube, heute ist einfach nur...
Ist aber nur ein geiler Tag.
Ich weiß nicht. Ich habe heute...
Weiß ich nicht.
Nein, aber kennst du das? Ihr könnt uns auch gerne dazu eine Mail schreiben.
So mal, ihr seid ja auch noch da.
Aber kennst du das, wenn irgendwie in dir so ganz viele Gefühle sind, aber gleichzeitig so eine Leere?
Oh ja.
Dass du nicht so wirklich weißt, was geht gerade.
Ja.
Und du kannst es nicht einordnen, du kannst nicht klar denken. Und dann wirst du fast vom Auto überfahren und...
Da wurde specific.
Voll stressig.
Nee, voll stressig. Aber ja, so vom Feeling her denkt man sich auch manchmal so, wow, das sind viele Emotionen. Aber keine ist gerade präsent.
Wie heißt nochmal dieses Lied So Emotional? Wie heißt es, glaube ich, ne?
So I'm so emotionally, baby. Every time I think of you, I get so emotionally, baby. Da 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 da. Whitney.
Da da da.
Whitney Houston.
Oh. Ja, geiler Song. Er heißt So Emotionally.
Yes. So Emotional Girl.
Einzige, was wir davon kennen, aber gut.
Lol.
Genau. Haben wir das auch geklärt?
Was ist da mit unserer geilen Rubrik? Unser
Lit and Legit.
Ja.
Ja. Moment, was? Wir vergessen das irgendwie immer.
Ja, ne?
Ja.
Ich hatte es einmal ganz kurz im Kopf, dann war es wieder weg. Mhm. Guck mal, was ich jetzt mache. Während du anfängst, was zu sagen, gehe ich bei Instagram auf Tagesschau.
Oh, und schaust mal so ein bisschen. Da findest du Sachen zum Drohnen- und Bosnienkrieg.
Toll.
Geil.
Finde ich beides nicht.
Ich habe aber tatsächlich etwas, und das ist sehr diskussionswürdig. Es wird dann inzwischen schon anderthalb Wochen her sein, dass es veröffentlicht wurde, aber es hat Fridays for Future zu tun. Ich finde, anfangs war das eine coole Sache und inzwischen ist das so radikal geworden in mancherlei Hinsicht, dass ich mir einfach nur noch denke, what the fuck, was macht ihr? Zum Ersten ist das, dass Fridays for Future beschlossen hatte, eine Künstlerin von einem Festival auszuladen, dass sie da nicht mehr aufführen darf, weil sie als weiße Frau Rasterlocken hat. Mhm. Das könnt ihr jetzt als Zuhörer so empfinden, wie ihr möchtet. Ich für meinen Teil würde sagen, das ist keinesfalls lit and legit. Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir das haben. Mhm. Ne? Dass wir etwas nicht lit and legit finden. Ja. Also zumindest von meiner Seite aus. Weil ich finde, das nimmt inzwischen einfach auch irgendwie Form an. Also für mich, und ja, ich bin eine weiße Frau, aber hat das doch nichts mit kultureller Aneignung in dem Moment zu finden, wo trete ich jemanden auf die Füße, wenn ich Rasterlocken habe. Dann kannst du ja genauso, du kannst ja auch sagen, die Tattoos dürfen ja auch nicht erlaubt sein, weil das ja indigene Völker erfunden haben.
Ja.
Oder dann dürfen ja auch, das ist das beste Beispiel, da dürften ja auch keine so Schlabberhosen, Schlabberjeans getragen werden unterm Arsch, wie manche Kerle das halt machen.
Ja, als weil es aus der Hip-Hop-Kultur
Weil das aus der Gefängniskultur kommt.
Gefängniskultur?
Mhm. Ich möchte das jetzt nicht so weiter noch ausführen,
aber ich glaube, so
halt auch so ein Ding, ne? Das ist halt auch zu einem Trend geworden, wo ich mir dann auch so denke, okay, Leute, das hat einen ganz anderen Hintergrund, das hat auch was mit Vergewaltigung zu tun.
Mhm.
Ja. Und sowas zum Beispiel, oder, also es gibt, ich finde, dass man manchmal irgendwie nach Gründen sucht, oder es kommt mir so vor, dass manche Leute, auch bei Fridays for Future fällt es mir auf, nach Gründen suchen, um jemanden irgendwie kulturelle Aneignung oder Rassismus vorzuwerfen. Und das stört mich extrem.
Mhm.
Wirklich. Und
genau. Zweites. Also das nächste Lit and Legit Thema ist, wie viele es vielleicht schon gehört haben, das wurde jetzt an Mäusen getestet, die hormonfreie Antibabypille für den Mann. Das klingt wie so, als würde ich in einem Klamottenladen
haben. Eine süße Maus, ja.
Das ist eine kleine Maus. Okay, eine 99%ige Wirksamkeit des Mittels, jetzt kommt's, YCT529.
Klingt fast wie ein Name von Elon Musks Kindern, ne?
Heyo.
Heyo.
Haben sie schon wieder einen zweiten Namen.
Ja.
Genau, und bei den Mäusen hat sich anscheinend die weiblichen Mäuse zu 99% vor einer Trächtigkeit bewahrt, geschützt.
Selbst der 1% ist für mich immer noch ein Grund dafür, während meiner fruchtbaren Tage ein Kondom zu nehmen.
Genau, also für alle aktiven, sexuell aktiven Mäuse da draußen, immer noch ein Kondom überziehen.
Also ich glaube, dass das vielleicht so viel wert, also ich würde mir natürlich das vor, ich finde es immer gut, sich mit dem Gönni zu beraten nochmal, oder mit auch mit dem Männerdoktor, aber
die Männerdoktor. Sexy.
Aber es macht dann schon Sinn, während der fruchtbaren Tage dann irgendwie nochmal Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Vor allem in der Zeit, wo man den Eisprung hat.
Ja, also es ist jetzt nicht alles runterreißen und take me now und dann ist alles gut, ne? Also du musst immer vorsichtig mit was.
Das ich auch ein Lied. If you take me now.
If you take me now. Garantiert gibt's dieses Lied.
Los. Irgendwie klingelt da gerade was, aber gut. Egal.
Das ist nur in deinem Kopf.
Ja.
Das ist alles nur in meinem
Kopf.
Sorry. Aber okay. Auf jeden Fall ist das Lit und Legit,
haben wir gar geil. Nicht gesagt. Ja, geil. Wir haben jetzt zwar noch... Haben wir noch ein drittes? Lucy Search.
Ich gucke hier nicht bei der Tagesschau nebenbei.
Yes.
Bei einem generic Nachrichtenanbieter.
Oh, doch, ich habe was, sorry. Aber die Oscars waren gerade her und ich weiß, ihr habt das alles so ein bisschen... Bevor die überhaupt gepostet haben, wer einen Oscar gewonnen hat,
ging natürlich viral,
das Slap-Moment von Will Smith. Ich muss sagen, er hatte gute Gründe, diesem Mann seine die Leviten zu lesen.
Ich meine, Chris Rock kann man vielleicht mal ins Gesicht.
Ja, also weil er halt schon einen scheiß Witz gemacht. Also es war halt nicht lustig. Also er hat sich über die Krankheit von Will Smiths Frau lustig gemacht, Jada Pinkett Smith, die halt dadurch unter Haus verleidet und deswegen hat sich auch Kyle rasiert auf das Mal. Sie halt auch darunter auch schon psychisch gelitten hat. So, ne? Das war halt schon nicht so geil. Und der hat halt bei den Oscars darüber lustig sich zu machen, finde ich halt schon ein bisschen abartig. Also das war halt nicht so der Stil, den er zum Beispiel Ricky Gervais genommen hätte.
Ja.
Weil...
Ja, das ist halt dann wieder die Sache, ne? So, bei manchen Themen
war halt kann schon man ein bisschen abartig. Aber Will Smith ist dann halt auf die Bühne gegangen und hat dem Typen eine übergehauen und dann halt noch ein paar Slurs hinterher gemacht. Kurz bevor, ein paar Minuten bevor er seinen Oscar gewonnen hat.
Ja.
Und das ist halt schon so ein bisschen...
Ich glaube, er hat sich jetzt auch öffentlich nochmal
entschuldigt. Er hat sich entschuldigt, aber er ist ja trotzdem, glaube ich, bei zukünftigen Oscar-Dingens irgendwie ausgeladen oder so.
Echt? Das kann sein, das habe ich nicht mehr weiterverfolgt.
Also ich finde das lit, ihm die Leviten zu lesen und das irgendwie auch nochmal öffentlich zu machen, was gar nicht ging. Überhaupt nicht ging, es war überhaupt nicht legit. Wie in so einer Veranstaltung auf die Bühne zu gehen und jemanden zu ohrfeigen und dann halt nochmal, weil es war so uncomfortable.
Genau, ich habe mir das auch noch, ich muss sagen, da bin ich dann so eine Ho und gucke mir das dann nochmal bei YouTube an und bin so, und wie war denn das? Genau, es war auch wirklich unangenehm, auch wirklich dem Moment danach, weil das muss man Chris Rock auch lassen, dass er versucht hat, das dann auch zu handeln, weil du bist jetzt in der Verantwortung, mit dieser Situation umzugehen, ne? Und das ist halt dann auch so eine manchmal so eine Männerreaktion dann auch direkt, es hat mich so an Dorffest erinnert. So.
Ja, aber das ist irgendwie auch wieder Klischee, oder? Zu sagen, das ist so eine Männerreaktion?
Weiß ich nicht. Also ich habe das halt oft beobachtet, also kannst du auch rausschneiden, aber ich habe das auch oft beobachtet, dass wenn Männer das Gefühl haben, ihre Freundin wurde beleidigt, dieses archaische... Ich muss jetzt verteidigen. Ich finde es cool, dass er sagt, ey, das geht nicht, aber er hätte auch von seinem Platz rufen können. Chris, lass es. Schnauze Maul. Klar, wie reagierst du in so einer Situation? Ich hatte auch von einer YouTuberin, die dazu auch reagiert hat, hatte sie dann halt auch das Argument, ja, gerade bei schwarzen Frauen ist die Thematik mit den Haaren noch eine ganz andere und viel mehr mit emotionalen Komponenten beladen als vielleicht bei weißen Frauen, ne? Weil das so... Leute, die dann noch ein Afro haben, war es ja dann oft so, ach, das ist nicht so schön und dann glättet man sich und hat eine Perücke auf und so, ne? Und dann das abzurasieren ist dann auch nochmal eine andere Sache. Also ich glaube, das ist nochmal eine andere Thematik und ich kann auch sehen, dass Will Smith einfach halt emotional halt einfach davon betroffen war. Aber dann ist die Frage so...
Wie handelst du
das? Also hast du das jetzt besser gemacht oder eher so...
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt seine Gefühlswelt genau gewusst hätte, wenn ich jetzt genau das gefühlt hätte, was er gefühlt hätte, glaube ich, dass aus seiner Sicht in diesem Moment das legitim gewesen ist.
Mhm.
Irgendwie, weil er natürlich auch privat richtig viel darüber mitbekommt.
Mhm.
Und wenn du, wie du jetzt auch meintest, das halt so eine sensible Sache ist und nur er sieht wirklich, wie seine Frau darunter leidet, ist das geschmacklos gewesen.
Mhm.
Aber natürlich Gewalt anzuwenden.
Ja, dieses unkontrollierte Wut. Da denke ich mir dann auch immer so...
Das muss doch auch für ihn jetzt
so kommen wir doch nicht weiter, Jungs. Also,
ja, also so ein Ausfall auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist halt schon...
Ja, doof. Also es ist ein schwieriges Thema. Physisches Angehen ist immer irgendwie defeats the purpose. Aber ich kann auch auf emotionaler Ebene nachvollziehen, warum man das in diesem Moment halt einfach aufregt, wenn das in die Öffentlichkeit gezerrt wird.
Ich glaube teilweise... auch, dass manchmal Worte schon nicht mehr helfen, dann kannst du ihm nur körperlich zeigen, was Sache ist. Es klingt jetzt richtig hart. Und ich bin jetzt auch kein... Also ich heiße Gewalt keinesfalls gut. Aber ich glaube, manche Menschen verstehen das überhaupt gar nicht anders.
Ja. Ja, das ist halt eine...
Das ist traurig.
Das ist traurig,
genau. Nee, das ist wirklich traurig. Zumal wir ja auch sehen, was halt Gewalt alles anrichten kann. Und
ja.
Aber ich glaube, dass es auch zum Teil immer noch menschlich ist, solche Ausfälle zu haben. Von daher höre ich jetzt nicht auf, so wie wahrscheinlich viele andere das jetzt tun werden oder manche andere das jetzt tun werden, Will Smith Filme zu gucken.
Also das ist ja generell
das immer ist so. Ach, come on. Ich gucke auch weiterhin Filme mit wie heißt er nochmal? Kevin Spacey. Das ist ein toller Schauspieler, das sind tolle Filme. Weiß ich was, also, ne? ich muss ihn als Mensch nicht gutheißen. Mhm. So. Naja. Für die Stage-Performance war das Lied aber überhaupt nicht legit.
Ja.
Ja.
Aber hey, da sind wir wieder bei Quarter Life Crisis. Forgive yourself.
Oh!
Ey-o, full circle. Und damit verabschieden wir uns, denn es wird dunkel und meine Mitbewohnerin möchte in die Küche. Das ist das glamouröse Leben.
Genau, und wir ziehen jetzt wieder in unser gutes Wohnzimmer um und schauen irgendeinen Trashfilm.
Ja.
Geil.
Geilo. Nice. Okay.
Ja.
Dann stay safe.
Stay juicy.
Respect is key.
Bye.
Bye, bitches. Ich meine, bye.